Kraftquelle, der Ernährungspodcast für Personen in onkologischer Behandlung.
Das, was mir wichtig ist in der Zusammenarbeit mit dem Patienten, dass er sich als aktiven Teilnehmer sieht in der Behandlung, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen und dass er auch wirklich versteht, wie wirkt die Therapie, was kann ich zu Hause an Maßnahmen ergreifen, wo wende ich mich hin, wenn ich Unterstützung brauche und was sind so Red Flags, die zu Hause auftreten können.
Willkommen zu Kraftquelle, dem Ernährungspodcast für Personen in onkologischer Behandlung. Mein Name ist Martina Steidl und in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten, Pflegenden und Betroffenen über die Kraft, die in guter und in richtiger Ernährung steckt. Unsere heutige Folge trägt den Titel Mangel erkennen, gemeinsam handeln, Ernährung als Teil des Therapieteams. Denn Ernährung ist viel mehr als nur eine Begleiterscheinung der Krebstherapie. Sie macht uns stärker, sie stabilisiert den Körper und hilft uns, Lebensqualität zu erhalten. Wie aber können Ärztinnen und Ärzte, Pflegende und Ernährungsexpertinnen nun zusammenarbeiten? Und was brauchen Betroffene, um frühzeitig Hilfe zu bekommen? Darüber spreche ich heute mit Marlene Fitzek. Sie ist Cancer Nurse, onkologische Pflegeexpertin in der Krebsversorgung am LKH Graz und sie bringt einen praktischen Blick aus dem Klinikalltag mit in diese Folge. Herzlich willkommen und hallo Frau Fitzek, schön, dass Sie da sind.
Danke, es freut mich sehr, dass ich eingeladen worden bin und dass ich zu dem Thema sprechen darf.
Frau Fitzek, Sie sind eine Cancer Nurse. Was genau ist das und wie sieht Ihre Arbeit aus?
Eine Cancer Nurse ist eine Gesundheits- und Krankenpflegeperson mit einem vertieften onkologischen Fachwissen. Wir haben den Fokus auf der direkten Patientinnenbetreuung. Wir am LKH Universitätsklinikum Graz haben wir eine onkologische Pflegeberatung aufgebaut. Das bedeutet, dass wir von Diagnosestellung an weg bis zur Nachsorge und darüber hinaus direkt im Patientenkontakt sind. Unser Schwerpunkt liegt im Symptom- und Nebenwirkungsmanagement, aber wir schauen uns rundherum noch Problemstellungen an und probieren das mit zu betreuen und zu behandeln.
Das heißt, Sie haben auch viele persönliche Gespräche mit Patientinnen und Patienten?
Genau. Eigentlich, sobald Sie eine Diagnosestellung haben, haben Sie einen fixen Termin bei uns und wir besprechen mit Ihnen die Symptome durch, eben einerseits durch die Therapie, die auftreten können oder eben auch tumorbedingt, die auftreten können, wo unter anderem eben auch Geschmacksprobleme Thema sind, Gewichtsverlust Thema ist und weitere.
Und diese Betreuung, die erfolgt eigentlich über die gesamte Therapie hinweg?
Genau. Sie haben am Anfang fixe Termine mit uns, wo wir eben ein aufsuchendes Angebot anbieten und die Patienten, denen lassen wir es dann einfach offen. Am Anfang haben wir fixe Termine mit ihnen und dann kommen die Patienten zu uns, wenn sie selbst wieder Problemstellungen haben, wenn sie irgendwie einen Beratungsbedarf haben oder Nebenwirkungen aufgetreten sind in irgendeiner Art und Weise. Das, was mir wichtig ist in der Zusammenarbeit mit dem Patienten, dass er sich als aktiven Teilnehmer sieht in der Behandlung, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen und dass er auch wirklich versteht, wie wirkt die Therapie, was kann ich zu Hause an Maßnahmen ergreifen, wo wende ich mich hin, wenn ich Unterstützung brauche und was sind so Red Flags, die zu Hause auftreten können. Wann muss ich einfach zu Hause richtig reagieren können? Eben auch, wenn die Patienten alleinstehend sind und alleine leben, dass sie auch einerseits unsere Telefonnummer einfach eingespeichert haben, weil wenn nachher wirklich zu Hause mal was passiert, dass sie einfach schnell zu uns den Weg finden. Und dass sie einfach jemanden im Umfeld haben, der über die Situation informiert ist und der weiß, okay, heute kriegt er die Therapie, die nächsten Tage braucht er vielleicht Unterstützung und der wirklich auf Abruf ist. Und das sind einfach solche wichtigen Informationen, die der Patient braucht, wenn er mit einer Therapie startet.
Mhm. In dieser Folge wollen wir ja auch über das Zusammenspiel von Ärzten, Ernährungsexperten und Patienten in Sachen Ernährung in der onkologischen Therapie sprechen und wie wichtig diese Zusammenarbeit ist. Darauf kommen wir gleich zurück. Zuerst aber ein anderes Stichwort, nämlich die Mangelernährung. Bei Krebspatientinnen und Patienten ist das ja leider keine Seltenheit, wird leider oft aber auch erst spät erkannt, manchmal ja mit Beginn einer Therapie. Warum wird sie aber oft erst so spät diagnostiziert bzw. erkannt?
Die Mangelernährung oder der Gewichtsverlust startet meistens schon vor Diagnosestellung. Also die Patienten haben über mehrere Monate schon einen leichten Gewichtsverlust und dann starten wir mit der Therapie. Der Fokus am Anfang liegt sehr stark auf dem Symptom- und Nebenwirkungsmanagement, wo die Patienten selber auch das nicht unbedingt thematisieren, wenn wir es nicht aktiv ansprechen. Und dadurch besteht teilweise das Problem, dass die Mangelernährung erst mit Diagnosestellung oder im Laufe der ersten Therapiezeiten eigentlich erst erkannt wird.
Das heißt, die Krankheit schwächt den Patienten, die Patientin schon vorher, bevor überhaupt eine Diagnose gestellt wird.
Genau, sehr oft.
Was sind bei Ihnen in der Pflege nun aber erste Signale oder erste Hinweise auf eine Mangelernährung?
Eben in unserem ersten Gespräch ist ein Teil davon die Ernährung, wo wir die Patienten im Allgemeinen fragen, wie es mit dem Gewicht ausschaut. Haben sie in letzter Zeit schon Gewicht verloren? Hat sich der Appetit verändert? Hat sich der Geschmack verändert? Und anhand von denen sind es schon die ersten Anzeichen, wo wir erkennen, okay, es könnte Richtung Mangelernährung gehen.
Wie gehen Sie dann weiter vor, wenn Sie merken, dass jemand abgenommen hat, beziehungsweise auch zu wenig isst oder auch vielleicht schon nicht mehr essen kann oder will?
Wir schauen einmal eben, ob es ein konkretes Problem gibt. Haben Sie eben Geschmacksprobleme, dann gehen wir gezielt auf diese Problemstellung ein. Wenn es aber noch kein großes Problem ist, würde ich sagen, dann machen wir mal eine allgemeine Ernährungsberatung, um zu schauen, okay, wie können wir das normale Essen einfach anreichern, wie kann man Tipps zu Hause einfach einpflegen, beispielsweise, dass man so Snacksteller herrichtet, dass man wirklich schaut, okay, wie kann man es gut im Alltag einbauen. Ansonsten arbeiten wir sehr stark mit unserer Ernährungsberaterin, mit der Diätologin zusammen, wenn ich einfach merke, okay, diese allgemeine Beratung, die ich pflegerisch eben abdecken kann, wenn das nicht ausreicht, dann hole ich immer eine Diätologin noch hinzu, um wirklich spezifisch noch ein Angebot anbieten zu können.
Das heißt auch, Sie holen oft schon jemanden ins Team dazu, wenn es um die Beratung der Patientinnen und Patienten geht.
Genau, so in der Pflegeberatung haben wir wirklich so eine Gatekeeper-Funktion, würde ich sagen, dass wir eben einfach schauen, okay, wo sind die Problemstellungen, welche Professionen, welche Spezialistin muss ich mir noch hinzuholen. Ich kann schon so eine allgemeine Beratung anbieten, leichte Probleme kann ich auch behandeln, aber sobald es wirklich konkreter geht, brauche ich die Professionen. Das kann ich niemals selbst ersetzen und da haben wir extrem gute Zusammenarbeit.
Wie geht es jetzt eigentlich den Patientinnen und Patienten damit? Sprechen die auch offen über ihre Ernährungsprobleme?
Die meisten, würde ich sagen, die sprechen direkt darüber. Vor allem Essen hat schon was mit Lebensqualität zu tun. Und wenn ich nicht mehr essen kann, dann ist es für mich persönlich einfach schon ein Problem, wenn sich vor allem der Geschmack verändert, was sehr oft eine Nebenwirkung von der Therapie ist. Und man kann Sachen machen. Viele Patienten sagen eben, sie haben so einen metallischen Geschmack im Mund und dann hätte ich auch keine Motivation mehr, was zu essen, wenn alles metallisch schmeckt. Und da kann man wirklich, wenn man ins Gespräch kommt, einfach verschiedene Maßnahmen anbieten, wo man durch den Geschmack wieder verändern oder anpassen kann.
Was hilft jetzt, wenn vielleicht manche Patienten sagen, ja, mir schmeckt es einfach nicht mehr so gut, dann esse ich das halt nicht mehr. Gibt es irgendwas, das hilft, Hemmschwellen vielleicht zu senken, offener darüber zu sprechen?
Ich glaube, wirklich in den direkten Austausch zu kommen. Wenn man gezielt einfach Fragen stellt und Fragen in verschiedenen Bereichen einfach stellt. Was haben Sie vielleicht früher gern gegessen? Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Was war, bevor Sie die Diagnosestellung gehabt haben? Ab und zu ist es auch was Psychologisches, wo man einfach merkt, okay, der ganze Stress rundherum drückt den Appetit ein bisschen und was kann man einfach anpassen?
Muss man den Patientinnen und Patienten dann auch wirklich klar machen, oft wie wichtig diese richtige Ernährung gerade in der Therapie ist?
Mhm. Sie seien eh, vor allem bei der Ernährung, das ist was, das kann ein Patient aktiv steuern. Von daher sind die meisten eh sehr, sehr motiviert oder die Lebensgefährtin, der Lebensgefährte extrem motiviert, irgendwie unterstützend was machen zu können. Bei der Therapie sind die Patienten eher passiv, würde ich sagen, weil man kann nicht aktiv was machen. Aber mit der Ernährung, mit Bewegung kann man aktiv was machen. Und da sind die meisten Patienten sehr motiviert, was zu machen. Und man kann es ihnen oder man erklärt es einfach noch dazu, wie wichtig es einfach ist, dass man nicht ein Gewicht abnimmt, weil beispielsweise eine Chemotherapie ist für den Körper noch einmal extrem anstrengend. Er braucht noch einmal mehr Kalorien. Und wenn sie Gewicht verlieren oder Ressourcen, auch Muskulatur und Ähnliches verlieren, dann hat der Körper einfach zu wenig Ressourcen, um ein positives Therapie-Outcome zu erzielen.
Besteht auch die Möglichkeit, dass Angehörige, Familienangehörige, Freunde mitkommen, Lebenspartner, Partnerinnen, um vielleicht auch von diesen Beratungen zu profitieren?
Genau, das Angebot steht eben für die gesamte Familie oder für die Angehörigen. Wenn ab und zu bis eben auch, dass nur der Angehörige zur Beratung kommen will, da kläre ich vorab einfach ab für den Patienten, ob das in Ordnung ist, wenn ich mit dem Angehörigen über das Thema einfach sprich. Und wir raten eigentlich immer für die Erstgespräche, dass ein Angehöriger dazukommt, weil durch einfach zwei Personen mehr hören, durch aufmerksamer sind oder zu Hause auch Situationen anders wahrnehmen.
Kommen wir jetzt auch zur Teamarbeit bei der Betreuung von Patientinnen und Patienten, beziehungsweise zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Was bedeutet für Sie eine gute Zusammenarbeit in der onkologischen Versorgung?
Für mich bedeutet eine gute Zusammenarbeit eben das Arbeiten auf Augenhöhe, dass einfach eine niederschwellige Zusammenarbeit funktioniert, dass wir haben einfach ein gemeinsames Ziel. Wir möchten das Beste für unseren Patienten, für die Betreuung, wir möchten das beste Therapie-Outcome und dass man einfach leicht zu Unterstützungen kommt. Und da muss ich sagen, das funktioniert bei uns wirklich gut. Man priorisiert es einfach und schaut, okay, wenn ich bei mir in der Beratung Problemstellungen feststelle und die sind wirklich akut, dann schaue ich, dass ich gleich jemanden hinzuziehen kann. Und wenn es aber eine Problemstellung ist, wo ich sage, okay, das kann man auch über ein paar Tage eben ausschieben, dann schaue ich, dass ich eben am Nachmittag mit den Kolleginnen einfach nochmal Austausch halte, mit dem Patienten, mit der Rücksprache halt telefonisch meistens, um einfach einen guten Ablauf gewährleisten zu können.
Auf Augenhöhe zusammenarbeiten, hatten Sie erwähnt, das Wohl des Patienten, der Patientin in den Mittelpunkt stellen. Aber funktioniert das auch wirklich gut, oft im stressigen Klinikalltag?
Genau. Eben wie ich davor schon gesagt habe, wir priorisieren das einfach, schauen eben, was ist wirklich sofort zu bearbeiten, zu lösen. Dann differenziert sich es einfach schon, wie oft man eigentlich Unterstützung am Vormittag braucht, was doch einfach stressiger bei uns ist im Vergleich zum Nachmittag, wenn man eben Sachen auf den Nachmittag eben auslagern kann und wir dann einfach telefonisch Rücksprache mit dem Patienten halten oder gegebenenfalls sogar auf den nächsten Termin noch warten können. Also es funktioniert wirklich gut, dass die Professionen, die man braucht, dass man immer Kontaktmöglichkeiten mit ihnen hat. Also wie schaut jetzt die gute Zusammenarbeit im Team aus? Es ist einfach wirklich wichtig, dass man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, dass man das Beste für den Patienten haben will. Es soll sich immer an den Patienten auch orientieren, um zu schauen, was ist der Wunsch vom Patienten. Es gibt auch Patienten, die keinen Therapiewunsch mehr haben. Das muss man eben auch akzeptieren und einfach schauen, okay, wie können wir die Lebensqualität weiterhin noch hochhalten und was ist einfach sein Wunsch. Also wir schauen wirklich, dass wir multiprofessionell immer dieses Ziel vor Augen haben und einfach schauen, wie können wir das erreichen. Es ist auch wichtig, dass man regelmäßig immer wieder Evaluierungsgespräche führt, um zu schauen, okay, ist das Ziel immer noch das Ziel, was der Patient hat, was wir alle gemeinsam verfolgen oder müssen wir das einfach wieder anpassen? Brauchen wir vielleicht noch weitere Spezialisten, wie das mobile Palliativteam? Und müssen wir einfach den Palliativmediziner schon zu dem Gespräch hinzuholen, um halt wirklich vorausschauend auch schon einen Plan zu erstellen.
Also Kommunikation auch im Team ist alles.
Genau, und eben regelmäßige Evaluierungen.
Die Professionen, die man braucht, wie schaut eigentlich so ein Team aus? Wer ist da alles mit an Bord?
Es sind Onkologinnen, es sind Pflegepersonen, es sind Diätologinnen, klinische Psychologen haben wir, eine Sozialarbeit und die Therapieberufe. Also sind wirklich ein extrem buntes und gutes Team und können damit wirklich sehr viele Problemstellungen auch abdecken. Das Gute an einem Universitätsklinikum ist auch, dass wir unter den Professionen noch zusätzliche Spezialisten haben, beispielsweise bei der Pflege, dass wir dort auch noch eigene Spezialisten haben, beispielsweise eine Stomaschwester, wo ich gezielt dann auch Patienten direkt zu einer Stomaschwester in auf einen kurzen Weg bringen kann. Eine Stoma-Schwester ist eine spezialisierte Pflegeperson, die sich auf künstliche Darmausgänge spezialisiert hat und die ganze Versorgung in diesem Bereich übernimmt.
Hat sich diese Zusammenarbeit, diese Teamarbeit in den letzten Jahren verändert?
Es ist sicher ein größerer Stellenwert dem Ganzen gegeben worden im Vergleich zu früheren Zeiten. Man sieht einfach, wie breit wir geworden sind. Früher hat es halt einerseits auch viel weniger Therapien gegeben im Vergleich zu jetzt an, dadurch auch viel weniger unterschiedliche Nebenwirkungen. Und mittlerweile sind wir, dadurch, dass es halt auch sehr viel Therapiemöglichkeiten gibt oder sehr viele verschiedene Therapien gibt, hat sich sehr spezialisiert in unserem Bereich. Und dadurch brauchen wir wirklich dieses multiprofessionelle Team, weil wir überall so ein Basiswissen haben und dann gibt es die Spezialisten einfach da noch dazu.
Also das Thema Ernährung wird heute deutlich ernster genommen als vor einigen Jahren.
Genau, das auf jeden Fall.
Sie arbeiten in einer Klinik, Sie arbeiten am Echlar Graz. Wie erleben Patienten diese Betreuung durch ein ganzes Team? Bekommen Sie da auch Feedback oder ist das vielleicht auch manchen Patienten zu viel?
Eigentlich kriegen wir extrem gutes Feedback, weil sie wirklich, wenn sie Problemstellungen haben, auch Lösungen, Maßnahmen oder Ähnliches einfach vorgeschlagen kriegen oder unterstützt werden in alle Belange, die sie einfach irgendwie einschränken könnte. Teilweise merkt man schon, dass es auch zu viel für die Patienten sein kann. Und dann schaut man wirklich, dass man eben, so wie ich früher schon gesagt habe, eher Prioritäten setzt. Dass man sagt, okay, das ist was, das müssen wir gleich besprechen, gleich behandeln. Und andere Sachen, wo man sagt, okay, heute ist einfach zu viel, dann schauen wir, dass wir das nächste Mal einen Termin machen und auf das Thema noch einmal genauer eingeht.
Das heißt, manchmal, Sie haben schon erwähnt, wird es den Patienten zu viel? Ist das einfach, weil zu viel Input auf sie einkommt? Was genau wird dann zu viel?
Einerseits, wenn zu viel Input einfach kommt. Und andererseits, dass man sich wirklich mit der Diagnosestellung einmal auseinandersetzen muss. Gerade am Anfang ist es für uns als Profession wichtig, dass die Patienten viel Informationen kriegen, dass sie einfach gut aufgeklärt sind, dass sie sich gut auskennen, gut reagieren können, wenn zu Hause was auftritt. Aber ab und zu ist der Patient noch nicht in der Phase, dass der so viel aufnehmen kann, sondern ist noch in der Phase, dass er seine Diagnose einmal verarbeiten muss. Und wenn er nach dem Gespräch mit dem Arzt zu mir kommt und ich spüre einfach, okay, das funktioniert jetzt nicht in der Beratung, dann setze ich meinen Fokus halt sehr auf den Patienten und gehe auf die Situation drauf ein. Die wichtigsten Punkte möchte ich ihm dann schon vermitteln, die halt einfach, wenn beispielsweise Nebenwirkungen eskalieren, wirklich fatal ausgehen können. Das schaue, okay, der Patient soll rechtzeitig zu Hause richtige Maßnahmen ergreifen können. Und die ganzen anderen Sachen, die verschiebe ich dann einfach auf ein anderes Mal. Und schaue, okay, wenn für ihn beispielsweise der Haarverlust einfach ein extrem großes Thema ist, setze ich den Fokus auf das und schaue einfach, okay, wie können wir das am besten besprechen oder höre einfach nur zu, das ganze Gespräch. Wenn der Patient mal das Gefühl hat, okay, da kann er sich jetzt einmal was er nicht fallen lassen und einfach einmal seine Sorgen ansprechen.
Sie haben damit schon einige Herausforderungen genannt. Was fällt denn noch so an? An Hürden oder Arbeit, die Sie täglich haben in diesem Beruf?
Zum Teil eben einerseits die finanzielle Situation der Patientinnen, weil viele Maßnahmen, die wir empfehlen oder die einfach optimal wären, dass der Patient das durchführt, das kostet einfach auch viel Geld, wo man einfach schauen muss, okay, ist das möglich, dass der Patient sich das überhaupt leisten kann? Was kann man als Alternativen einfach anbieten? Und wo wir eben auch mit unserer Ernährungsberatung extrem gut zusammenarbeiten, ist, dass man die Sachen eben auch verschreiben kann. Wo man halt, das dauert halt nachher einfach wieder 1 bis 2 Wochen, wenn solche Sachen verschrieben werden, bis es bewilligt wird, bis es zugestellt wird, wo 2 Wochen bei einem onkologischen Patienten durchaus sehr lang sein kann. Und wo man diese Zeit auch dazwischen einfach überbrücken muss und schauen muss, okay, wie kommt da diese 2 Wochen einfach gut aus?
Wenn Sie auf Ihre Ausbildung zurückblicken, nach doch Jahren der Erfahrung in der Praxis mittlerweile, gibt's da etwas, das Sie gerne vertieft hätten oder das vielleicht auch heute Teil des Lehrplans sein sollte?
Finde ich eigentlich nicht. Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege ist eine generalisierte allgemeine Ausbildung und dadurch kriegt man wirklich gutes Wissen in den ganzen Fachbereichen, was einfach notwendig ist, wenn man als Gesundheits- und Krankenpflegeperson zu arbeiten beginnt. Wenn man von der Onkologie zu arbeiten anfängt, dann muss man sich zu Beginn einmal selbst mit dem auseinandersetzen, was es für verschiedene Therapien gibt, was sind einfach Schwerpunkte auf der Abteilung. Und dann gibt es bei uns in unserem Bereich eine onkologische Weiterbildung. Und mit dieser Weiterbildung bekommt man noch spezifisches Wissen zu den Therapien, zu den ganzen supportiven Maßnahmen, sprich den ganzen unterstützenden Maßnahmen, die wir anbieten, wo eben Ernährung drunter fällt, wo Bewegung drunter fällt, wo die Hautpflege drunter fällt. Also wirklich diese ganzen zusätzlichen Informationen, die wir brauchen, um auf einer Onkologie arbeiten zu können.
Auf diesem Gebiet tut sich ja ganz viel in der Forschung, wahrscheinlich auch in der Weiterbildung. Wie schaut's da aus?
Genau, in der Onkologie muss man wirklich sich regelmäßig fortbilden, weil die Therapien, ich glaube, jährlich kommen, ich glaube, um die 48, 50 neue Therapien auf dem Markt, also wirklich extrem viele. Mhm. Man muss einfach up to date sein und zu wissen, was gibt's da an neuen Präparaten, was tritt an Nebenwirkungen auf was müssen wir die Patienten einfach gut vorbereiten und gut schulen. Beispielsweise gibt's die AHOP, das ist die Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen in Österreich. Das ist eine Vereinigung, zu der man auch beitreten kann und die bieten regelmäßig Fortbildungen an. In jedem Bundesland findet einmal im Jahr eine fachspezifische Fortbildung statt, wo es eben einerseits um verschiedene Präparate gibt, verschiedene Wirkmechanismen geht, aber eben auch um so supportive Maßnahmen, so begleitende Maßnahmen. Letztes Jahr haben wir in dem Zusammenhang eben auch eine Ernährungsberaterin dabei gehabt, die über die Nebenwirkungen oder die Ernährungsempfehlungen bei der Antihormontherapie eben beraten hat, weil bei der Antihormontherapie haben wir meistens nicht das Problem, dass die Patienten viel an Gewicht verlieren, sondern eher an Gewicht zunehmen, was sie aber unter anderem, das betrifft meistens Frauen, sehr belastet.
Auch ein wichtiger Part in diesem Podcast sind Hilfsangebote für Betroffene. Wo gibt es Hilfe? Wo finden Sie Antworten auf Ihre Fragen? Was raten Sie zum Beispiel jenen, die sich eben Sorgen über ihre Ernährung machen, die über das Thema sprechen wollen?
Einerseits haben wir eben bei uns am Klinikum selber diese Beratungsmöglichkeiten mit unserer Ernährungsberatung, wo die Patienten auch die Telefonnummer von ihr kriegen. Wenn sie gezielt Fragestellungen haben, können sie sich jederzeit nochmal zurückmelden. Ab und zu möchten wir aber einfach noch mit jemandem anderen sprechen. Da haben wir extrem gute Erfahrungen mit der österreichischen Krebshilfe. Die Krebshilfe hat in allen Bundesländern eigene Standorte, wo man direkt mit der Person in Kontakt aufnehmen kann. Dort gibt es eben auch ein multiprofessionelles Team und unter anderem eben auch eine Ernährungsberatung, wo ich eben auch weiß, dass sich viele Patienten dort auch hinwenden, weil man doch nochmal einen anderen Input kriegt, vielleicht auch mit jemandem anderen einmal über die Situation reden kann. Und das nehmen die Patienten extrem gerne an.
Viele holen sich dann zu Hause wahrscheinlich auch Rat im Internet, fangen an zu googeln. Was können Sie da empfehlen oder raten?
Wir empfehlen entweder gezielt, dass sie auf verschiedenen Homepages nachschauen sollen, wo wir einfach wissen, okay, das sind gute Informationen, das können wir auch vertreten. Und mir ist es sonst auch immer lieber, wenn die Patienten, wenn sie neue Ideen haben, was sie gern machen möchten, dass sie mit den Ideen einfach mit uns nochmal Rücksprache halten. Wir seien offen für sehr vieles, aber trotzdem, wir müssen einfach abwägen, okay, ist das wirklich sinnvoll, was sie gern probieren möchten oder was wäre sonst Alternative, wenn wir sagen, okay, das können wir nicht vertreten in dieser Art und Weise, das ist jetzt nicht unterstützend, was kann der Patient aber trotzdem machen. Da geht es wieder sehr darum, dass der Patient wirklich aktiv irgendwas machen will. Und die Patienten sind wirklich motiviert, was zu machen. Und dann schauen wir einfach, okay, was ist die beste Möglichkeit? Was können sie machen, wo wir sagen, okay, das können wir bedenkenlos empfehlen, das können sie auch machen.
Gibt es Websites außer wahrscheinlich der österreichischen Krebshilfe, wo man seriöse Informationen bekommt?
Eben bei der Krebshilfe, dann noch beim Bundesministerium für Gesundheit, das sind allgemeine Ernährungsempfehlungen. Die Empfehlung, was wir vom LKH eben geben für die Ernährung, ist, dass sie eine ausgewogene, gesunde Ernährung durch die Krebstherapie hindurch einfach durchhalten sollen. Ein bisschen einen Fokus aufs Eiweiß legen. Da gibt es einfach die Information, wo liegt überall Eiweiß drinnen. Das ist nicht nur im Fleisch zu finden, sondern eben auch in Milchprodukten, in Sojaprodukten. Und allein mit dem kriegt man schon eine gute Information oder eine gute Basis. Wenn dann wirklich so gezielte Problemstellungen auftreten, dann finde ich es immer noch besser, eben wenn Sie Rücksprache mit unserer Diätologin halten oder mit der Krebshilfe einfach Kontakt aufnehmen, wirklich mit Professionen, die sich in dem Bereich auskennen. Im Internet findet man viele Informationen, wo man noch einmal einfach filtern muss, kann man das wirklich so durchführen oder eben nicht.
Auf alle Fälle aber wahrscheinlich wichtig, das Betreuungsteam über Eigeninitiativen zu informieren.
Genau. Es gibt einfach auch von Nachbarn, von Freunden gut gemeinte Ratschläge, die Patienten einerseits sehr dankend annehmen, aber andererseits auch zu mir sagen, es ist einfach zu viel, sie möchten diese guten Ratschläge nicht haben.
Mit welchen Sorgen, Bedenken oder Fragen treten die Patientinnen und Patienten an Sie heran?
Sehr oft ist es wirklich so diese allgemeine Empfehlung, was sollen sie machen? Sehr viele kommen zu mir mit Diätvorstellungen, die sie haben. Sie hören halt viel, dass man die ketogene Ernährung beispielsweise durchführen soll, was wir eigentlich gar nicht empfehlen vom Klinikum aus. Also es sind unterschiedliche Maßnahmen oder eben auch, dass sie Supplemente nehmen möchten, sprich so Nahrungsergänzungsmittel, wo wir auch sagen, wenn es nicht notwendig ist, sollten sie es eigentlich nicht nehmen. Wenn jetzt wirklich ein Mangel entsteht, erkennen wir es eh im Blutbild und dann sublimieren wir die oder sagen halt, was sie zusätzlich nehmen sollen. Aber von alleine aus würde ich einfach nichts in diese Richtung machen.
Frau Fitzek, was hat Sie persönlich dazu bewogen, sich in der onkologischen Pflege mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, auseinanderzusetzen?
Es ist total wichtig für die Patienten eben einerseits die Lebensqualität, weil es für die Patienten wichtig ist, dass sie was essen können, dass sie was schmecken können, dass sie nicht viel abnehmen. Das ist eben dieser Patientenpart. Und das andere, was für uns halt relevant ist, ist, dass sie einen guten Therapieerfolg haben. Wenn die Patienten unter der Therapie stark abnehmen, starken Gewichtsverlust haben, viel Muskulatur verlieren, dann erzielen wir einfach nicht diesen Therapieerfolg. Sprich, wir müssen vorzeitig die Therapie abbrechen, weil es körperlich einfach nicht mehr möglich ist oder das Outcome im Allgemeinen ist einfach schlechter, wie wenn sie einfach gut ernährt sind.
Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was müsste sich systemisch verändern, damit Ernährung noch besser in eine Krebstherapie integriert wird, mit einbezogen wird?
So wie unser Gesundheitssystem in Österreich ist, ist es meistens so, wenn ein Problem entsteht, behandeln wir das. Und deswegen meine Wunschvorstellung wäre, dass wirklich vorbeugend zu Maßnahmen schon stattfinden. In der Pflegeberatung machen wir eine grobe Beratung, wo ich einfach das Thema Ernährung einmal anspricht. Aber ich kann trotzdem niemals eine Diätologin ersetzen. Und daher wäre einfach mein Wunsch, dass wirklich von Anfang an schon eine Diätologin mit dabei wäre und eben vorbeugend schon da wäre. Und das hoffe ich, dass wir in Zukunft in diese Richtung einmal gehen und das auch schaffen.
Frau Fitzek, dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Einblick in den Pflegealltag als Cancer Nurse und auch die Informationen über das ja so wichtige Zusammenspiel von Betreuungsteam und Patientinnen und Patienten.
Vielen lieben Dank, dass Sie da sein haben dürfen.
Ich darf mich verabschieden, machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Das war Kraftquelle, der Ernährungspodcast für Personen in onkologischer Behandlung. Mit freundlicher Unterstützung von Fresenius Kabi.